Und David musterte das Volk, das bei ihm war, und setzte Oberste über je 1000 und über je 100. Und David ließ das Volk ausrücken, ein Drittel unter Joab, ein Drittel unter Abisai, dem Sohn der Zeruja, Joabs Bruder, und ein Drittel unter Ittai, dem Gaditer. Und der König sprach zu dem Volk, ich will auch mit euch in den Kampf ziehen. Aber das Volk sprach, du sollst nicht in den Kampf ziehen, denn wenn wir fliehen müssten, so wird man sich nicht um uns kümmern. Und selbst wenn die Hälfte von uns umkäme, würde man sich nicht um uns kümmern. Denn jetzt bist du so viel wie 10.000 von uns. So ist es nun besser, dass du uns von der Stadt aus beistehst. Der König sprach zu ihnen, was gut ist in euren Augen, das will ich tun. Und der König stand beim Tor, während das ganze Volk zu Hunderten und zu Tausenden auszog. Und der König gebot dem Joab, den Abisai und dem Ittai und sprach, geht mir schonend um mit dem Jungen, mit Absalom. Und das ganze Volk hörte es, wie der König allen Hauptleuten wegen Absalom Befehl gab. Vers 6. Und so zogen denn die Leute ins Feld Israels entgegen. Und es kam zur Schlacht im Wald Ephraim. Und das Volk Israel wurde dort von den Knechten Davids geschlagen. Und es fand an jedem Tag dort eine große Niederlage statt. Es fielen 20.000 Mann. Und die Schlacht breitete sich dort über das ganze Land aus. Und der Wald fraß mehr unter dem Volk, als das Schwert an jenem Tag fraß. Absalom aber wurde von den Knechten Davids gesehen. Absalom ritt nämlich auf dem Maultier. Als nun das Maultier unter die dichten Zweige einer großen Terebinte kam, da blieb er mit dem Kopf in der Terebinte hängen, sodass er zwischen Himmel und Erde schwebte, denn das Maultier lief unter ihm weg. Das sah ein Mann, der berichtete es Joab und sprach, siehe, ich habe Absalom in einer Terebinte hängen. Ich sah Absalom in einer Terebinte hängen. Da sprach Joab zu dem Mann, der ihm Bericht gegeben hatte, siehe doch, wenn du das gesehen hast, warum hast du nicht auf der Stelle zum Boden geschlagen? So könnte ich dir jetzt 10 Silberlinge und einen Gürtel geben. Der Mann aber sprach zu Joab, und wenn ich 1000 Silberlinge auf meine Hand bekommen würde, so wollte ich dennoch meine Hand nicht an den Sohn des Königs legen, denn der König hat dir und Abisai und Ittai vor unseren Ohren geboten gesagt, gebt Acht, wer es auch sei, auf den Jungen auf Absalom. Hätte ich aber heimtückisch gegen sein Leben gehandelt, so bliebe doch gar nichts dem König verborgen, und du selbst hättest mir nicht beigestanden. Joab sprach, ich kann nicht so lange bei dir warten. Und er nahm 3 Spieße in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend in der Terebinte hing. Danach umringten ihn 10 junge Männer, Joabs Waffenträger, und schlugen Absalom noch vollends tot. Und Joab stieß in das Horn und rief das Volk von der Vollendung Israels zurück. Denn Joab wollte das Volk schonen. Sie nahmen aber Absalom und warfen ihn im Wald in eine große Grube und errichteten einen sehr großen Steinhaufen über ihn. Ganz Israel aber war geflohen, jeder zu seinem Zelt. Absalom aber hatte zu seiner Lebzeit eine Gedenksäule genommen, für sich aufgerichtet, die im Königstal steht. Denn er sprach, ich habe keinen Sohn, um meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und so nannte er den Gedenksäule nach seinem Namen und man nennt sie das Denkmal Absaloms bis zu diesem Tag. Ahiamas aber, der Sohn Zadok, sprach, ich will doch hinlaufen, dem König die gute Botschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat vor der Hand seiner Feinde. Joab aber sprach zu ihm, du bist heute kein Mann guter Botschaft. Einem anderen Tag kannst du eine gute Botschaft bringen, heute aber kannst du keine gute Botschaft bringen, denn der Sohn des Königs ist tot. Aber zu dem Kuschiter sprach Joab, geh hin, melde dem König, was du gesehen hast. Da verneigte sich der Kuschiter vor Joab und lief davon. Ahiamas aber, der Sohn Zadoks, sprach nochmal zu Joab, wie es auch kommen mag, lass doch auch mich hinter dem Kuschitern herlaufen. Joab aber sprach, warum willst du denn laufen, mein Sohn? Dir wird doch kein Lohn für eine gute Botschaft zuteil. Wie es auch kommen mag, ich will doch laufen. Da sprach er zu ihm, so lauf. Und Ahiamas lief den Weg der Jordanaue und kam den Kuschiter zuvor. David aber saß zwischen 2 Toren. Und der Wächter ging auf das Dach des Tores zur Mauer und erhob seine Augen und sah sich um. Und siehe, da lief ein Mann allein. Da riefen die Wächter und meldeten es dem König. Der König aber sprach, ist er alleine? So ist seine Botschaft in seinem Mund. Und er kam immer näher. Und der Wächter sah einen anderen Mann laufen und rief zum Torhüter und sprach, siehe, ein Mann läuft alleine. Der König aber sprach, der ist auch ein Bote. Der Wächter sprach, mir scheint, der erste Läufer ist Ahiamas, der Sohn Zadoks. Da sprach der König, er ist ein guter Mann und bringt gute Botschaft. Ahiamas aber rief und sprach zum König, Friede Dann warf er sich vor dem König auf sein Angesicht zur Erde nieder und sprach: Gelobt sei der Herr, dein Gott, der die Leute dahingegeben hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben. Der König aber fragte: Geht es auch dem Jungen, dem Absalom, gut? Ahiamas aber sprach: Ich sah ein großes Getümmel, als Joab den Knecht des Königs und dein Knecht sandte, weiß aber nicht, was es war. Und der König sprach: Tritt zur Seite und stell dich hierher. Da trat er zur Seite und blieb stehen. Siehe, da kam der Kuschiter und sprach: Mein Herr, der König lasse sich frohe Botschaft bringen, denn der Herr hat dir heute Recht verschafft vor der Hand aller, die sich gegen dich auflehnten. Der König aber fragte den Kuschiter: Geht es auch dem Jungen, dem Absalom, gut? Der Kuschiter sprach: Wie dem Jungen möge es den Feind meines Herrn, des Königs und allen ergehen, die sich gegen dich auflehnen, um Böses zu tun. Und noch den allerersten Vers von Vers 19. Da wurde der König sehr bewegt und er ging hinauf ins oberste Gemach im Tor und weinte. Und im Gehen sprach er: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Lass uns noch vor der Botschaft kurz auch um Gottes Segen bitten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns die Gnade gibst, heute uns eine Geschichte anzuschauen, die voll von Trauer und Tragik ist. Herr, aber genauso sehen wir deine souveräne Führung. Wir sehen, Herr, wie du in der Schwachheit, in der Depression und in der Ohnmacht deines Königs David regierst und deinen Plan ausführst. Und Herr, hilf du, dass auch wir auf dein Wort Acht haben, dass dein Wort in unser Herz spricht, dass wir eine Sehnsucht bekommen nach dem wahren König. Nicht ein König wie David es war, der auch hier wieder versagt hat, sondern nach dem wahren König Jesus. Hilf du uns, Herr, in deiner Gnade zu leben und uns darin auszustrecken, von deinem Wort zu leben. Das bitten wir dich alles, auch in Jesu Namen. Amen. In Tolkiens Herr der Ringe, da gibt es eine dramatische und düstere Szene in der Stadt Minas Tirith. Vielleicht fällt dir sofort die Szene ins Auge. Die Armees von Orks sind vor dieser Stadt. Es ist die Stadt, die in dem Berg gebaut ist. Und die Armees von Orks ist direkt vor der Stadt. Und sie kommen durch die Stadtmauern und Panik bricht aus und das Volk in der Stadt flieht, wohin es nur fliehen kann. Und man stellt sich die Frage: Wo ist eigentlich der König? Wo ist der Anführer, der voller Entschlossenheit diesen Feinden gegenübersteht und der Stadt das Leben und das Recht verschafft? Wo ist der Thronanwärter Denedor? Er hat sich in den Grabmälern eingeschlossen. Er ist völlig unfähig zu handeln, gelähmt von seinem Schmerz um seinen sterbenden Sohn Faramir. Er starrt auf sein Kind und er vergisst seine Pflicht als König, sein Reich zu verteidigen. Er lässt die Stadt brennen, weil sein Herz als Vater zerbrochen ist. Und Gandalf, er muss nun Führung übernehmen. Und er reitet mit seinem Pferd in diese Grabkammer und er ruft: Halte ein mit dem Wahnsinn! Liebe Gemeinde, wir befinden uns heute in einer tragischen Sackgasse, die ähnlich ist, nämlich in 2. Samuel 18. Eine treue Armee kämpft draußen im dichten Wald von Ephraim, um das Überleben von Gottes Volk sicherzustellen. Und wo ist der Bundeskönig? David sitzt im Obergemach oder am Torbogen und er hat seine Generäle eingesetzt und er sagt zu ihnen, fast schon eine empörende Bitte: Handelt mir sanft mit dem Knaben Absalom. Vers 5. Aber hier kommt der große Unterschied zwischen der biblischen Geschichte und dem Herr der Ringe. Bei Tolkien ist der Sohn Faramir ein edler, ein loyaler und ein unschuldiger Krieger. Aber was ist mit Absalom? Absalom ist ein gottloser Verräter, ein Mörder, ein blutrünstiger und eigentlich der Staatsfeind Nummer 1 von David. Er ist bereit, seinen eigenen Vater abzuschlachten. Und David will aus blinder Vaterliebe diesen Tyrannen verschonen. Das würde den sicheren Tod für tausende unschuldige Bürger Israels bedeuten. Seine Liebe zu Rebellen, zu diesem tödlichen, seine Liebe zum Rebellen wird hier eigentlich zum tödlichen Verrat für seine Treuen. Wir sehen hier also die Ohnmacht Davids, als König zu regieren, als König Recht zu schaffen, und Gott selbst greift in seiner unerbitterlichen Vorsehung ein. Er schickt aber keinen Gandalf, um David gut zuzureden. Gott lässt Justiz durch den brutalen Feldherr Joab vollstrecken, um sein Reich zu retten. Und das sehen wir in 2. Samuel 18. Der Titel der Predigt lautet, und das sind Davids Worte am Anfang, wäre ich doch für dich gestorben. Wäre ich doch für dich gestorben, der Schrei nach dem wahren König. Beim Lesen der Geschichte, ist dir da aufgefallen, wie der Schreiber diese Geschichte erzählt? Wir sehen, er liefert uns keinen umfassenden und detaillierten Bericht über die Schlacht. Er erzählt vielmehr, das ist der größere Teil in dieser Geschichte, wie Absalom stirbt oder sein Ende findet. Und wenn natürlich auch Raum, also die Verse an Größe, die Wichtigkeit irgendwie hervorheben sollen, dann ist auch Davids Sorge um seinen Sohn ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Aber genauso zeigt uns der Autor drei wichtige Personen, die du wissen solltest. Wir haben also einmal Absalom. Absalom ist die zentrale Hauptperson, und das schon seit längerem in 2. Samuel. Wir sehen dann Joab, er ist dominierend. Und wir sehen wieder König David, er ist passiv. Und obwohl Absalom hier zentral ist in dieser Geschichte, sehen wir, er hat keine Kontrolle mehr. Ist dir aufgefallen, dass in der ganzen Geschichte, auch wenn es um Absalom geht, er spricht nicht ein einziges Wort? Er ist die ganze Zeit wichtig, aber stumm in dieser Geschichte. Wir sehen Joab, der eigentlich die Kontrolle der ganzen Ereignisse hat, wenn man das eigentlich überhaupt sagen kann, von einem menschlichen Charakter, dass jemand die Kontrolle hat. Aber wir sehen, Joab dominiert die Geschichte. Joab erledigt Absalom, Joab sendet seinen Boten an David, Joab weist den König scharf zurecht in Kapitel 19, dann die Verse 2 bis 9. Und im Gegensatz dazu David. König David, er ist passiv. Er gibt einen einzigen Befehl, sanft mit Joab umzugehen, aber dieser wird ignoriert. Er wartet und hofft, er fragt und trauert. Aber David oder König David hat keine Kontrolle. Er ist wie in einer Ohnmacht, und das ist unser erster Punkt, ein Reich in der Krise, die Ohnmacht des irdischen Königs. In den ersten 5 Versen siehst du David seine Schlachtstrategie. Und nachdem David nun seine Befehlshaber eingesetzt hat, sagt er, er geht mit, und das Volk sagt zu ihm: Hör zu, König David, es ist viel besser, wenn du hier bleibst und uns hier aus der Ferne hilfst oder wir von dir Rat bekommen. Und was macht David? Er fügt sich dieser Anordnung oder dieser Bitte vom Volk und er sagt: Nun, was auch immer ihr wirklich für das Beste haltet, ich werde das tun. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir, die wir David schon länger begleiten, hier anschauen, dann sehen wir, dass David eigentlich emotional am Boden ist. Er ist ein absolutes Wrack. Er ist gezeichnet von Angst, Schuldgefühl und Depression. Er ist eigentlich am Ende von all dem, ja, von seinem Leben. Aber wir sehen hier auch, Gott hat David nicht verlassen. Gott sorgt im Hintergrund für sein Reich, das Bundesversprechen, das Gott gegeben hat in 2. Samuel 7. Gott sorgt sich darum und er versorgt selbst diesen sündigen, schwachen König mitten in seiner Krise. Warum? Oder wie sehen wir das? David hat treue Berater, treue, kluge Generäle wie Joab und Abishai und auch Ittai der Gaditer, die hier Weisheit zeigen, dass David im Tor bleibt. Er ist wertvoller. Es geht ja darum, dass David stirbt. Und so stellt sich das ganze Volk, die ganze Armee Davids, wie eine Schutzmauer um David, weil Gott hat David ein ewiges Königreich verheißen. Würde er sterben, wäre es vorbei. Kein Salomo und kein Jesus. Es ist Gottes Gnade, die wir hier sehen. Doch dann kommen wir zu Vers 5. Und wir bekommen ein sehr großes Problem mit Vers 5. Siehst du das Problem? Der König geht zu seinen Generälen und das ganze Volk hört es und er gibt ihnen einen einzigen Befehl. Er sagt zu ihnen in Vers 5, handelt mir sanft mit dem Knaben Absalom. Und auf den ersten Blick denken wir vielleicht, ja, was für ein gnädiger und liebenvoller Vater David doch hier ist, dass er sich jetzt in dieser Situation um Absalom kümmert. Doch wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, diese Gnade ist eigentlich ein moralischer Skandal, was David von dem Volk fordert. Sie ist eigentlich ungerecht, was er will. Absalom ist kein kleiner, verwirrter Junge, auch wenn David das Wort benutzt, Knabe. Absalom ist ein erwachsener Mann. Er ist kein Junge, der irgendeine Dummheit begangen hat. Absalom ist der Staatsfeind Nummer eins. Er ist ein eiskalter Mörder und Verräter. Und er ist bereit, das ganze Land, das Volk Israels, in einem Blutbad zu stürzen, um die Krone von seinem eigenen Vater zu stehlen. Und was König David hier fordert, ist eigentlich eine billige, eine weichgespülte Gnade auf Kosten der Gerechtigkeit. Er verlangt von seinen treuen Soldaten, dass sie, wenn sie im dichten Unterholz vom Wald kämpfen, ihr Leben riskieren für ihren König David, dass wenn sie auf den Verräter Absalom stoßen, ihre Samthandschuhe anziehen und vorsichtig mit ihnen umgehen. Auf Kosten ihres eigenen Lebens. Davids falsche Barmherzigkeit gegenüber diesem schuldigen Mörder ist in diesem Moment eigentlich grausamer Hass gegenüber den unschuldigen Bürger seines Reiches. Und wir sehen auch, dass Joab das genau in 2. Samuel 19 anspricht. Doch warum tut David das? David arbeitet hier sehr wahrscheinlich seine Vergangenheit auf. David weiß ganz genau, dass er schuld ist an dieser ganzen Situation. Es ist sein Ehebruch mit Bathsheba, sein Mord an Uriah, die Ursache dieser Sünde sind, die Folge seiner Sünde sind. Der Prophet Nathan hat ihm das gesagt, das Schwert wird nicht von deinem Haus weichen. Es ist also der Mord und der Ehebruch, das Gift und der Verrat der Familie, was ihn jetzt eingeholt hat. Und durch seine eigene Schuld ist er gelähmt. Er kann nicht mehr als gerechter Richter hier diese Sache richtig umgehen. Und es ist auch eine erste Anwendung oder ein erster Gedanke, den wir heute haben dürfen. Wie oft lähmt unsere eigene Schuld uns im Dienst für Gott oder im Umgang mit Menschen? Wie oft stecken wir in der Sackgasse wie David, weil wir wissen, wir haben versagt in dieser Situation. Wie können wir das von unseren Kindern fordern, von unserem Ehepartner fordern, von unseren Mitchristen aus der Gemeinde fordern? Und wir kommen oder unsere Sünde führt uns dazu, dass wir dann bereit sind, die Sünde zu verharmlosen. Dass wir bereit sind, das Böse nicht mehr beim Namen zu nennen. Dass wir flüchten, uns in einer sogenannten falschen Toleranz. Ja, das ist nicht ganz so schlimm, weil wir die Sünde selbst begangen haben. Unsere eigene Sünde macht uns feige und handlungsunfähig. Und genauso nutzt auch der Teufel dieses Mittel, um zu sagen, ja, wer bist du? Wer bist du schon, dass du Gott dienen willst mit deiner Sünde, die du begangen hast? Dass du jetzt deine Kinder zurechtweisen willst oder ein Zeugnis sein willst. Aber wir müssen uns nicht im Obergemach verstecken oder im Tor verstecken wie David, denn wir dürfen wissen, dass unser wahrer König unsere sündige Akte zerrissen hat. Wenn wir also fallen, dann stehen wir nicht auf wegen unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern wir stehen auf der Gerechtigkeit Christi. Und auf dieser Grundlage dürfen wir Gott dienen. Und diese Wahrheit, sie gibt uns doch Trost, zu wissen, es ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit unseres wahren Königs Jesu Christi. Und während jetzt dieser irdische König David im Torraum sitzt und nichts tut, sehen wir, dass Gott nicht schläft. Weil hier der menschliche Richter versagt hat, sehen wir, dass Gott die Regie übernimmt oder schon immer hatte in seiner Hand und jetzt auch das Recht ausführt oder das Recht sichert. Und das ist der zweite Punkt, den wir heute anschauen. Das Gericht im Wald. Die unerbittliche Vorsehung Gottes. Das ist der zweite Punkt. Schau mit mir in den Text, die Verse 6 bis 8. Wir sehen in diesen Versen, dass zwei Heere aufeinanderprallen. David seine Armee gegen die Armee Absaloms. Und der Text, der gibt uns ein faszinierendes Detail. Wir lesen, der Wald verschlang mehr Volk als das Schwert. Der Wald verschlang mehr Volk als das Schwert. Und Dale Ralph Davis, ein Kommentator, er sagt uns hier, wenn Gott beschließt, sein Reich zu retten, dann wird die Schöpfung zu seiner Armee. Das ist, was wir hier sehen. Wenn Gott beschließt, sein Reich zu retten, dann wird die Schöpfung zu seiner Armee. Und genauso war es auch bei Absalom. Es scheint hier irgendwie so rüberzukommen, dass Absalom zufällig bei den Männern Davids vorbeigekommen ist oder von den Männern Davids gesehen worden ist. In Vers 9. Und wir können ganz sicher sagen, Absalom hatte nicht die Absicht, von den Männern Davids gesehen zu werden. Er wusste ganz genau, dass die Männer ihm gefolgt hätten. Aber es war kein Zufall. Es gibt keine Zufälle bei Gott. Es war von ihm aus gesehen eine ungeplante Katastrophe und oft nennen wir das Unfall. Es war ein Unfall und so führt der eine Unfall zum nächsten Unfall und Absalom beeilt sich nun von den Männern zu fliehen und er rennt mit seinem Maultier an dieser Terebinte vorbei und er bleibt mit seinem Kopf hängen in diesem Baum und das Maultier läuft einfach weiter. Wie der Wald Männer verschlungen hat, so hat der Baum Absalom festgehalten oder festgenommen und der Esel, das Maultier, ist einfach weitergelaufen. Zufall? Wie genau Absalom in diesem Baum hängen geblieben ist, das weiß man nicht. Also manche sagen in einer Gabelung zwischen seinem Hals, manche sagen auch wegen seinem langen Haar, mit dem er angegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich bevorzuge eher die zweite Auslegung, also ich sympathisiere damit, aber man weiß es nicht, warum oder wie genau er hängen geblieben ist. Wir wissen auch nicht, wie schwer er verletzt war, aber er war noch am Leben und er hing im Baum fest. Sehr wahrscheinlich ohnmächtig, weil er hat kein einziges Wort geredet oder es ist nichts festgehalten worden. Und auch hier wieder sehen wir Gottes Souveränität. Ein Baum, ein Esel, und Absalom ist erledigt. Es war keiner der Soldaten Davids. Es war nicht Joab, den festgenommen hat. Und das Interessante ist, erinnert ihr euch noch an den Rat Ahitophels, den er Absalom gegeben hat? Er hat gesagt, gib mir sofort eine Armee, ich ziehe aus und ich besiege David. Nur David, um ihn geht es. Aber wir haben gelesen in 2. Samuel 17, Vers 14, das ist der Kern dieser Geschichte, 2. Samuel 17, Vers 14. Und der gute Rat Ahitophels wurde von Gott zunichte gemacht. Ahitophels Rat war, Absalom, geh nicht mit, bleib hier, ich gehe alleine. Er hat ihn aber nicht befolgt, er hat ihm Husseins Rat befolgt. Und jetzt sehen wir, und der gute Rat Ahitophels wurde von Gott zunichte gemacht. Und jetzt lesen wir weiter. Damit der Herr das Unheil über Absalom bringt. Ja, liebe Gemeinde, das ist Gottes souveränes Gericht. Diese Geschichte zeigt uns auch, dass auch wenn wir als Gemeinde Gottes bedrängt werden, dass wir auch in unserem persönlichen Leben im Chaos versinken, dann dürfen wir wissen, dass Gott 1000 unsichtbare Wege hat und seine Pläne durchsetzt für seine Gemeinde und für uns als Christen. Er regiert im dichten Wald unseres Lebens. Du darfst wissen, nichts und niemand kann den Herrn der Schöpfung daran hindern, seine Gemeinde zu zerstören. Also Absalom hängt dort im Baum fest und als Joab ankam, wir haben die Geschichte gelesen, es kommt ein Junge, der sagt, er hat ihn gesehen. Als Joab ankam, stieß er 3 Speere in Absalom. Und wir können sicher sagen, dass die Wunden tödlich gewesen wären oder tödlich sind, aber der Gnadenstoß, also dass Absalom endlich gestorben ist, wurde den Joabs Helfern überlassen. Und wenn du in Vers 17 schaust, dann sehen wir, wie Absalom lieblos in eine tiefe Grube geworfen wird und man macht einfach einen riesengroßen Steinhaufen um diese Grube. Das ist Vers 17. Aber was macht der Autor in Vers 18? Ist euch das aufgefallen? Schau mal in Vers 18 mit mir rein. Aber Absalom, also wir lesen von einem Steinhaufen, Vers 17 und dann Vers 18, aber Absalom hatte zu seinen Lebzeiten eine Gedenksäule genommen, früher oft auch aus Stein, und für sich aufgerichtet, die im Königstal steht, denn er sprach, ich habe keinen Sohn, um meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und so nannte er den Gedenksäule nach seinem Namen und man nennt sie das Denkmal Absaloms bis zu diesem Tag. Absalom wollte sich selbst ein Denkmal setzen. Er wollte unsterblich werden. Er wollte sich selbst Ruhm geben. Aber was war das Ergebnis? Das ist die Ironie, die der Autor uns hier gibt. Ein kalter Steinhaufen in einem dunklen Wald, wo er namenlos verrottet. Absalom wollte Ruhm. So wird er uns dargestellt. Und das ist auch das, was doch Menschen heute oft versuchen. Menschen wollen sich selbst Ruhm geben durch ihre Karriere, indem sie angesehen werden von anderen, was sie geschafft haben, durch ihren Wohlstand und Reichtum, durch ihre moralische Selbstgerechtigkeit und vielleicht auch durch ihre Follower im Internet zu zeigen, okay, schaut mal, ich habe 1000, 10.000, 100.000 Follower. Wir wollen uns oft selbst ein Denkmal setzen, wir als Menschen. Doch der Text zeigt uns, alles, was wir ohne Gott bauen, endet in einer Grube der Bedeutungslosigkeit. Das ist, was Absalom erlebt hat. Wahre Identität und ewiges Leben gibt es nicht in der Selbstgerechtigkeit, sondern allein in der Rechtfertigung aus Gnade. Und es ist etwas, was Gott in seiner Gnade uns schenkt. Und während Absaloms Leiche unter den Stein verschwindet, rennen die Boten bereits los, um die Nachricht dem König zu bringen, der sie schon erwartet. Und das bringt uns zum dritten Punkt, das unvollkommene Evangelium. Wenn der Sieg das Herz zerbricht, das unvollkommene Evangelium. In diesem Abschnitt finden wir irgendwie ein merkwürdiges Gespräch zwischen Joab und Ahimas. Ahimas will unbedingt loslaufen und David die Botschaft überbringen. Und Joab sagt, es ist keine gute Botschaft. Warum will Ahimas unbedingt rennen, um den König eine gute Nachricht zu überbringen, die eigentlich gar nicht gut ist? Joab hat es verstanden, er bremst ihn. Du bringst heute keine gute Botschaft, Ahimas, denn der Sohn des Königs ist tot. Das ist die Information, die Ahimas hat. Aber am Ende rennen beide los. Und wie auch immer Ahimas es angerichtet hat, er kommt vor dem Kuschiter an. Und Ahimas sagt zu David, Friede mit dir, alles ist gut, König David. Und als David nachfragt, wie geht es dem Knaben Absalom? Was macht Ahimas? Er ist feige, er spricht die Wahrheit nicht aus. Und so wird er zur Seite gestellt, sozusagen ausgewechselt, und der Kuschiter kommt und er sagt David die brutale und die ehrliche Wahrheit in Vers 32. Wie dem Jungen möge es den Feind meines Herrn, des Königs und allen ergehen, die sich gegen dich auflehnen, um Böses zu tun. Also mit anderen Worten, David, der Rebell ist tot, das Recht hat gesiegt. Und hier können wir auch etwas lernen aus dem Text. Denn oft finden wir uns genauso in der Rolle von Ahimas. Ahimas ist am Anfang mutig, er will David eine Botschaft überbringen, aber als man nachfragt, wie geht es dem jungen Absalom, da weiß er es nicht mehr, er sagt nichts mehr, obwohl er es weiß. Und wie oft neigen wir dazu, ein halbes Evangelium den Menschen zu verkünden? Ahimas bringt die Nachricht, aber sie war nur oberflächlich. Friede mit dir, alles ist gut, wir haben gewonnen, der Krieg ist vorbei. Aber was ist mit dem schmerzhaften Gericht? Was ist mit der Tatsache, dass Davids Sohn tot ist? Wie oft predigen wir das Evangelium oder leben es aus und schmeicheln damit den Menschen? Ein Evangelium von Gottes Liebe. Gott hat einen besonderen Plan für dich. Aber nichts von seiner Heiligkeit, nichts von seinem Zorn für Sünder, nichts von dem Gericht Gottes, das auf die Sünder zukommt. Es wird oft verschwiegen. Oft ist es eine gute Nachricht ohne Gericht. Also kein echtes Evangelium. Wir versuchen oft, dann feige Dinge zu vertuschen oder nicht zu sagen oder zu sagen, wir wissen es nicht, so wie Ahimas hier. Und er ist der Kushita, er bringt die ganze Wahrheit, der Sieg ist da, aber der Sieg, er hat Blut gekostet, David, dein Sohn ist tot. Und als David diese Nachricht hört, feiert er nicht. Er bricht zusammen, er geht hinauf in das Obergemach des Tores und er weint bitterlich. David steht vor den Trümmern seiner Existenz. Um sein Reich zu retten, musste sein Sohn sterben. Hätte sein Sohn überlebt, wäre Davids Reich untergegangen, das war sicher. Denn Absalom hätte so lange gelebt, bis er David umgebracht hätte. Also wir sehen hier, Gerechtigkeit und Liebe, sie fressen sich einander auf oder sie schließen sich aus. David kann als menschlicher König unmöglich beides sein in dieser Situation. Und so lässt uns der Text einen weinenden König zurück in einem finsteren Obergemach. Und Davids Schrei, O mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch für dich gestorben. O Absalom, mein Sohn. Davids Wunsch nach der Stellvertretung ist eigentlich sehr bewegend hier. Aber wir sehen nur hier wieder seine völlige Ohnmacht. Selbst wenn David für seinen Sohn Absalom gestorben wäre, es hätte ihn nichts gebracht. Absalom wäre nicht erlöst geworden durch den Opfertod von David. David war selbst ein Sünder. Es waren die Konsequenzen seiner Sünde, die ihn in diese Situation gebracht haben. David war schuld an dem Bürgerkrieg. Durch seine Sünde. Davids Stellvertretung ist wirkungslos. Sie ist ein hilfloser Schrei nach Verzweiflung. Es ist ein unvollkommenes Evangelium dieser Welt. Die Gerechtigkeit hat das Reich gerettet, aber das Herz des Vaters ist zerstört. David wollte Liebe für seinen Sohn und Gerechtigkeit für sein Reich, aber am Ende steht er vor einem Trümmerfeld, weil menschlich gesehen beides nicht möglich ist. Und sein Schrei, wäre ich doch für dich gestorben. Er ist ein tragischer, ohnmächtiger Schrei. Und er zeigt uns auch, dass David am Ende seiner Möglichkeiten angekommen ist. Seine Vaterliebe ist zwar groß genug, sich zu opfern, aber sie ist nicht gut genug, um Absalom zu erretten. Und wir möchten hier auch einen kurzen Moment stehen bleiben, denn wir sehen hier, in der Reaktion von David und seinen Gefühlen eine wichtige Lektion. Und vielleicht bist du auch heute hier und du hast vielleicht ein Kind oder du bist ein Ehepartner oder deine Eltern, ein geliebter Mensch, der dir sehr nahe ist, der nicht an Gott glaubt oder der vielleicht geglaubt hat und seinen Glaube abgelegt hat. Gerade, wir bleiben in dem Kontext einfach vom Kind und Vater. Das Kind, das den Kontakt abgebrochen hat, das einen Weg eingeschlagen hat, der in dir einen tiefen Schmerz hervorruft, weil du weißt, was die Konsequenzen seiner Ablehnung gegenüber Gott sind. Und du kennst vielleicht diesen Schrei, nicht mit den Worten, aber du kennst den Schmerz, den David hier durchlebt. Dieser Schmerz macht deutlich, Absalom ist ganz sicher nicht im Himmel. Anders als bei seinem ersten Sohn, der gestorben ist, aufgrund seiner direkten Konsequenz mit Bathseba, wo David, nachdem er vom Tod erfährt, sich wieder anzieht und sagt, ich werde ihn sehen. Hier ist es anders. Ihm war klar, er würde Absalom nie wieder sehen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, das David hier zeigt. Ja, ich würde alles geben. Ich würde alles geben für mein Kind, für meinen Ehepartner. Ich würde alles geben. Ich würde tauschen mit ihm, wenn ich könnte, ich würde für ihn sterben an seiner Stelle, wenn es helfen würde. Und wir dürfen sehen, David, sein Schrei ist ernst. Er ist nicht geheuchelt, er ist ernst. Er würde wirklich tauschen, aber er kann es nicht. Sein Tod würde Absalom nicht retten. Er hätte seine Schuld nicht getragen oder tragen können. David hätte mit seinem Tod die Rebellion von seinem Sohn nicht gesühnt. Davids Liebe ist echt, aber sie macht ihn vollkommen ohnmächtig. Und wenn du diesen Schmerz kennst, diese Ohnmacht kennst, dann darfst du wissen, du bist nicht allein. Gott sieht dich. Dieser Text zeigt dir genau das. Diese Ohnmacht des liebenden Vaters ist nicht das Ende der Geschichte. Denn was David nicht konnte, hat Gott selbst getan. Er hat sich aus sicherer Entfernung, wenn wir es so sagen können, er hat nicht aus sicherer Entfernung getrauert. Er hat seinen eigenen Sohn hingegeben. Freiwillig. um Rebellen zu retten. Dein Kind ist nicht außerhalb oder dein Ehepartner oder deine Eltern sind nicht außerhalb der Reichweite dieses Königs. Kein Absalom ist zu weit weggegangen, dass das Kreuz nicht noch weiter reicht und ihn findet und zurückbringt. Liebe Gemeinde, das ist kein billiger Trost, den uns dieser Abschnitt gibt. Das ist das Kern des Evangeliums. Gott rettet Rebellen. Er hat es an Absalom Menschen getan, an uns getan. Und er kann es noch heute tun und er tut es auch. Diese Geschichte endet aber nicht mit den Weinen David im Obergemach. Wenn wir in Vers 2 bis 9 anschauen, dann sehen wir noch etwas anderes. Die Nachricht von Davids Trauer verbreitet sich im Lager. Sein Volk weiß Bescheid. Die treuen Männer, die ausgezogen sind, um für David zu kämpfen, sie hören die Trauer, die haben ihr Leben riskiert und sie kommen zurück und sie schleichen sich wieder zurück. Sie schämen sich, obwohl sie gewonnen haben. Der König trauert um seinen Feind, um den Mann, der ihn töten wollte, und das Volk merkt, der König ist so tief in seiner Trauer versunken, dass er nichts mehr sieht. Und dann trifft Joab wieder auf. Joab, derselbe Mann, der Davids Befehl missachtet hat und Absalom getötet hat. Derselbe Mann, dessen Hände blutig sind. Ausgerechnet er kommt zu David und sagt ihm die Wahrheit. Das, was er sagt, ist wahr. Du hast heute alle deine Knechte beschämt. Du weinst um deinen Feind und um die, die treu gedient haben, die hast du beschämt. Das ist ein hartes Wort von Joab, als es war. Und was zeigt uns das? Es zeigt uns hier wieder, David ist ein irdischer König, der versagt hat. David hat vor der Schlacht versagt und David hat nach der Schlacht versagt, obwohl der Sieg da ist, obwohl Gott ihn den Sieg errungen hat durch die Bäume in diesem Wald. David will immer noch Gerechtigkeit und Liebe zusammenhalten, aber er kann es nicht und sein Schmerz bricht aus. Und so braucht David Joab, um wieder aufzurichten. Also wir sehen die vollständige Bankrotterklärung dieses menschlichen Königtums. David konnte den Rebellen nicht richten, sondern er konnte nicht mal den Treuen, also den Knechten, den Soldaten, die Soldaten würdigen, die ihr Leben riskiert haben für ihren König. Und genau hier, in diesem finsteren Obergemach von Mahanaim, wo David trauert, in diesem totalen Versagen des menschlichen Königs, dürfen wir unseren Blick erheben. Wir dürfen nicht stehen bleiben bei Absalom, der Sohn des Königs, hängt am Holz. Die Bibel sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Für seine Sünden wird durchstochen von den Speeren. Das ist das Bild. Der Königssohn hängt am Holz, durchstochen für seine Sünden. Aber da hört unser Blick nicht auf. Wir dürfen weiter schauen. Wir dürfen nach Golgatha schauen. David hier unter Tränen ersehnte sich den wahren König, der am Kreuz, den Sohn des Königs, der am Kreuz alles vollbracht hat. Am Kreuz sehen wir die Wahrheit des Bundeskönigs Jesu Christus. Er bringt Gerechtigkeit und Liebe zueinander. Gott steht nicht von Weitem und schaut zu und sieht über unsere Klage hinweg. Nein, Gott schenkt seinen Sohn. Er verlässt den Thron seiner Herrlichkeit. Er geht freiwillig an das Holz des Verfluchten und er spricht zu dir und zu mir, bevor wir überhaupt danach fragen, ich bin für dich gestorben. Am Kreuz von Golgatha wird Gottes absolute Gerechtigkeit und Liebe vereint. Liebe Gemeinde, die Sünde wird nicht einfach nur ignoriert, wie David es wollte. Nein, das Gericht Gottes über den Hochverrat trifft seinen eigenen Sohn. Und zwar mit aller unerbitterlichen Härte. Aber es trifft jemanden, der unschuldig am Kreuz hängt. Nicht wie Absalom. Es trifft den unschuldigen Sohn Gottes, der für Rebellen, für Sünder gestorben ist. Es trifft Jesus Christus selbst, ein makelloses Opfer. Er wurde durchbohrt für deine und meine Sünden. Er trug den Fluch am Kreuz, am Holz, damit wir Gottes Bundesgnade erben. Das ist das vollkommene Evangelium. Nicht das Evangelium, das David uns zeigt, sondern wir sehen hier Rechtfertigung allein aus Gnade, teuer erkauft, mit dem kostbaren Blut Jesu. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, wenn du denkst, ich bin auch ein Rebell, ich bin ein Rebell wie Absalom, dann darfst du wissen, dass Gott für dich als Sünder gestorben ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist für Rebellen gestorben, er ist für Sünder gestorben. Und er bringt durch seinen Tod, also Jesus bringt durch seinen Tod Gottes Gerechtigkeit für Sünde und seine Liebe für uns Sünder zusammen. Diese Wahrheit ist etwas, was uns Freude schenkt. Und diese Wahrheit ist etwas, wofür wir Gott auch danken wollen. Lasst uns beten. Amen.